Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Musikalisch sind wir ja jetzt schon in Florida angekommen, auch auf den Florida Keys. Aber was ist das eigentlich? Die Florida Keys, das ist eine Kette aus über 200 Inseln, die fast 300 Kilometer lang ist. Und die Inseln liegen zwischen dem Atlantik und dem Golf von Mexiko. Tom Noga nennt sie immer die Keys. Und der ist nicht mit dem Auto entlang der Keys gefahren, sondern mit dem Fahrrad.
Wo der Overseas Highway beginnt, in Manatee Bay, Florida, ragen Palmen in den strahlend blauen Himmel. Auf beiden Seiten der Straße parken Autos. Zumeist Pickups. Dahinter eine Marina. Ein Yachthafen. Hier geht meine Tour los. Die Straße, die ich fahren werde, ist eine Sackgasse. Für viele die schönste Sackgasse der Welt. Von Manatee Bay runter nach Key West. Und zwar mit dem Fahrrad, um die grandiose Natur der Florida Keys hautnah zu erleben. Auf dem Overseas Highway schiebt sich eine Autokolonne an mir vorbei. PKWs und Wohnmobile. In Florida ist immer Saison. Und LKWs. Logisch, wenn es nur einen Highway runter nach Key West gibt, läuft der komplette Güterverkehr über diese einspurige Straße. Die Idee für meine Tour ist aus einer Laune entstanden. Auf die Keys sollte es gehen. Auf die über 200 Koralleninseln, die sich im Süden Floridas im Golf von Mexiko aufreihen. Aber nicht mit dem Auto. In Key Largo wird der Overseas Highway vierspurig. Ist gesäumt von Hotels und immer wieder von Marinas. Mit weißen Yachten, meist groß, manche riesig, mit hochmodernen Radarsystemen, elektrischen Sonnensegeln und edlen Sesseln aus Nubukleder. In einer dieser Marinas liegt ein Boot, das hier, nun ja, ein wenig deplatziert wirkt. Eine winzige Nussschale, der Schiffsboden aus rissigen Holzplanken, der Rumpf unlackiert. Aber es hat Geschichte, sagt Lance Holmquist, während er Wasser aus dem Kessel lässt.
Put it in gear. Purging it. Getting the water out of the,
Wir lassen sie zum Reinigen an. Das Wasser muss raus aus der Maschine. Der Boiler heizt noch auf, aber gleich können wir losfahren.
Lance Holmquist ist eine Kante von einem Mann in Shorts und T-Shirt, dem universellen Outfit im Süden Floridas, mit hohem Scheitel und Haaren so blond, wie sie nur Menschen haben, die ihr Leben auf dem Meer verbringen. Er zieht ein paar Schrauben am Motorblock nach und füllt neues Wasser ins Kühlsystem. Das Boot ist fast jeden Tag für Ausflüge gebucht. Kein Wunder, denn es ist die African Queen aus dem gleichnamigen Film von John Huston. Mit Catherine Hepburn und Humphrey Bogart. Über eine Missionarin im Kongo, zur Zeit des Ersten Weltkriegs eine belgische Kolonie. Über einen kanadischen Abenteurer. Über ein deutsches Kanonenboot, das dem Paar auf einem See den Weg in die britische Kronkolonie Kenia versperrt. Und über ihren Plan, das Kanonenboot mit der African Queen zu rammen und mittels selbstgebastelter Torpedos in die Luft zu jagen.
So right now we're running off of steam. I'm about to turn off my boiler and the accumulation.
Noch ein bisschen Dampf raus, dann stelle ich den Boiler ab. Der Dampf im Kessel reicht für rund 50 Minuten Fahrt. Dann müssen wir wieder anheizen.
Before we have to heat it up again.
Gemächlich setzt sich die African Queen in Bewegung. Sie hat 10 PS, nach heutigen Maßstäben lächerlich wenig. Und mit einer Reichweite von weniger als einer Stunde sind maximal Kurzausflüge drin. Der Kessel braucht ab und zu einen Schlag mit dem Schraubenschlüssel. Wie im Film, nur dass Bogart ihn mit den Füßen traktiert. Es geht durch die Kanäle von Key Largo, vorbei an Werften und kleinen Industriegebäuden. Eine Firma vertreibt Bojen. Ein lohnendes Geschäft, erklärt Lenz Holmquist. Zum Schutz der Riffs ist Ankern auf den Keys verboten. Boote werden an Bojen verteut. Ein anderes Unternehmen betreibt ein paar Unterwasserkapseln, die vor der Küste in verschiedenen Tiefen versenkt sind. Taucher können dort trainieren, sogar Astronauten der NASA. Ein Haus am Rande des Kanals steht zum Verkauf. Zweigeschossig, rundumlaufender Balkon und etwas heruntergekommen. Salzwasser, sagt Lance Holmquist.
Das ist ein Privathaus. Nicht schlecht. Kostet 875.000.
Hey, Mike. Hey, Kelly.
Naja, hier ist alles Lage, Lage, Lage. Und danach noch einmal Lage.
In den äußeren Kanälen dann die Anwesen. Ein pseudogotischer Palast, den sich ein Industriemagnat hat bauen lassen. Daneben ein Bungalow im Art-Deco-Stil, der einem Makler für Luxusimmobilien gehört. Aber was einer ist oder hat, sagt Dennis Holmquist, ist hier draußen ziemlich egal.
It's a water-based community and anybody that works on the water.
In Key Largo dreht sich alles ums Wasser. Und Leute, die mit und auf dem Wasser leben, sind gewöhnlich aufmerksamer als andere. Auf dem Wasser gilt ein ungeschriebenes und gleichzeitig geschriebenes Gesetz. Lass niemanden zurück, der in Gefahr ist. Hilf ihm. Es ist super sicher hier. Die Leute passen aufeinander auf.
People really watch after each other here.
Die Rückfahrt zur Anlegestelle. Eine Biegung noch, dann ist die Pier in Sicht.
Ich brauche jetzt Hilfe. Siehst du die Drosselklappe an der Röhre da? Wenn du die Klappe nach rechts drehst, werden wir langsamer. Nach links schneller. Bei diesem Wind müssen wir flott ansteuern und dann abrupt abbremsen.
Lance steuert mit dem Bug direkt auf die Kaimauer zu. Dann der Zuruf. Gas weg! Ein kurzer Ruck mit dem Steuerruder und schon liegt die African Queen an der Pier. Eine Viertelstunde später sitze ich wieder auf dem Rad. Ich fahre durch ein lauschiges Wäldchen mit Nadel- und Laubhölzern wie Ahorn und Kiefer und tropischen Gewächsen wie Mahagoni und Myrte. Das Radeln ist holprig, denn der Asphalt ist durch die vielen Baumwurzeln immer wieder aufgeplatzt. Key Largo ist die größte Insel der Keys, etwas mehr als 50 Kilometer lang und zwischen 1,5 und 4 Kilometer breit. Und mit knapp 10.000 Einwohnern der größte Ort der Upper Keys, der oberen Keys. Wo Key Largo endet, die erste von insgesamt 42 Brücken, die Snake Creek Drawbridge, eine Zugbrücke. Schon die nächste spannt sich ein paar hundert Meter über einen seichten Kanal.
This is the Dolphin Research Center. It's a sanctuary and forever home for our animal family.
Auf Grassy Key, auf halbem Weg nach Key West, besuche ich eine Rettungsstation für Delfine. Ellie Preskovic arbeitet hier. Es ist spät am Nachmittag, Zeit für die Fütterung. Eine von 4 Fütterungen am Tag. 25 Delfine leben im Dolphin Research Center, außerdem 3 Seelöwen. In insgesamt 8 Meerwasserpools vor der Küste.
Wir haben zum Beispiel Jax. Er ist im Pool ganz hinten mit den, wie wir sagen, jungen Rabauken. Ein Hai hat ihn angegriffen, als er klein war und ihn schwer verletzt. Jax hat einen Teil seiner Schwanz- und seiner Rückenflosse verloren. Und er hat überall Narben. Wir haben ihn aufgepäppelt und dann hier behalten, weil er in der Wildnis nicht überleben würde. Er war zu klein, als der Angriff passiert ist und hatte noch nicht genug von seiner Mutter gelernt.
So he didn't learn from his mom long enough to be able to gain all those skills that he needed.
Eine typische Geschichte, sagt Ellie. Ein anderer Delfin, Louis, wurde mit 1 Jahr nach einer Ölkatastrophe im Golf von Mexiko gerettet. Summer mit 1,5 an einem Strand aufgefunden. Beide unterernährt und ohne ihre Mütter. Aletta und ihre 3 Geschwister wurden hier geboren. Ihre beiden Töchter auch. Und dann ist da Gambit, ein Enkel des Delfins aus Flipper, den Filmen und der Fernsehserie aus den 1960er Jahren. Holzschläge ragen in die Pools hinein, darauf die Trainer des Zentrums. Vor der Fütterung ist Bewegung angesagt. Auf Pfiff springen die Delfine aus dem Wasser und gleiten rückwärts auf der Schwanzflosse. Zur Belohnung gibt es jeweils einen Fisch. Sarah Iskovic, blond und hoch aufgeschossen, ist eine der Trainerinnen.
Heute trainieren wir 1/2 Stunde. An manchen Tagen füttern wir die Delfine nur. An anderen bringen wir ihnen neue Tricks bei. Oder wir haben Gäste für ein interaktives Programm. Dann dauert das Training 1/4 Stunde, je nachdem, wie viele Gäste wir haben. Außerhalb dieser Sessions haben sie ihr soziales Leben. Wir sind nur ein Teil ihres Tages. Den Rest sind sie unter sich.
Das Dolphin Research Center finanziert sich aus Spenden, aus Eintrittsgeldern und aus dem, was Sarah interaktive Programme nennt. Schwimmen oder Spielen mit den Delfinen. Außerdem ein Tag mit einem Trainer oder einem der Meeresbiologen, die hier das Leben der Delfine erforschen. Delfine kommunizieren ständig untereinander. Die Meeresbiologen haben nachgewiesen, dass sie sich damit gegenseitig unterstützen. Beim Spielen miteinander und in Freiheit mutmaßlich beim gemeinsamen Jagen.
In der jüngsten Studie haben wir untersucht, wie sie mit Einflüssen durch uns Menschen umgehen. Die Fragestellung war, was passiert mit ihrer internen Kommunikation und ihrer Kooperation untereinander, wenn wir sie Lärm aussetzen? Das Ergebnis ist, sie passen sich an und setzen ihre Aktivitäten fort. Unter Wasser verständigen sie sich durch eine Art Pfeifen. Wenn es in ihrer Umgebung lauter wird, werden auch ihre Pfiffe lauter und länger. Sie schreien gegen den Lärm an, wie wir Menschen.
Früh am nächsten Morgen schwinge ich mich wieder aufs Rennrad. Die Luft ist angenehm frisch, der Himmel erneut strahlend blau. Über kurze Brücken radle ich von einer winzigen Insel zur nächsten. Crawl Key, Long Point Key, Fat Deer Key, Wacker Key, Hawk Key. Zu meiner rechten Smaragdgrün der Golf von Mexiko, zu meiner linken Marineblau der Atlantik. Ich fahre an traumhaften Sandstränden vorbei, palmengesäumt und menschenleer. Dann die berühmteste und längste Brücke der Keys, die Seven Mile Bridge. Sie spannt sich über 11 Kilometer und ersetzt seit ihrer Einweihung im Jahr 1982 4 kleinere Brücken. Über die Brücke zu radeln ist not for the faint-hearted, wie man hier sagt. Nichts für Ängstliche. Der Seitenstreifen ist etwas mehr als einen halben Meter schmal. Links braust ein LKW nach dem anderen vorbei, rechts die Brückenbefestigung, hüfthohe L-Steine. Ein Blick hinunter ins Wasser, es ist knöcheltief, also besser nicht runterstürzen und auf dem Korallenriff landen. Auf Big Pine Key verlasse ich den Highway. Über Nebenstraßen fahre ich zur Marina an der Old Wooden Bridge, vorbei an pastellfarbenen Häusern. Sie stehen auf Stelzen zum Schutz gegen Hochwasser. Am Hafen an der alten Holzbrücke treffe ich Bill Keogh, Captain Bill Keogh. Breites Grinsen, verspiegelte Sonnenbrille und eine Baseballkappe auf dem Kopf. Captain Bill ist Umweltschützer, Fotograf, Buchautor und führt Besucher in die Inselwelt um Big Pine Key per Kajak. Wir paddeln zum No-Name Key. Dort leben weniger als 100 Menschen. Der Rest der Insel ist unberührte Natur. Mit 2 Dutzend unbewohnten Inseln bildet No Name Key das National Key Deer Refuge. Ein Schutzgebiet für einen Hirsch, der nur hier vorkommt. Der Key Deer ist rotbraun und mit einer Schulterhöhe von 70 cm vergleichsweise klein.
Die Hirsche leben auf 12 der Inseln hier. Auf diesen 12 Inseln gibt es das ganze Jahr Frischwasser. Sie können schwimmen, sehr gut sogar, von einer Insel zur anderen. Diese Hirschart war hier 10, 15, 20.000 Jahre isoliert. Sie unterscheidet sich von allen anderen. Nur in dieser Umgebung, wenn sie intakt ist und unbeeinträchtigt, kann sie überleben.
Wir paddeln in einen schmalen Kanal. Über uns spannen sich die Kronen der Mangroven.
The islands in the lower Florida Keys have unique geological strata.
Die geologischen Schichten, aus denen die Lower Keys bestehen, sind einzigartig für die Region. Die Basis bildet ein poröses Felsgestein. Es speichert Regenwasser. Nur deshalb können die Hirsche hier überleben. Hier gibt es auch Kiefernwälder. Das ganze Ökosystem hängt vom Frischwasser ab. Die meisten der Upper Keys bestehen aus Kalkstein. Regenwasser fließt ins Meer ab.
Ohne die Mangroven könnte dieses Ökosystem nicht überleben. Mit ihrem dichten Geflecht bilden sie Schutz vor Sturm und Hochwasser. Wellen, die sich in einem Mangrovenwald brechen, verlieren ein Drittel ihrer Kraft. Mangroven filtern Nährstoffe aus dem Wasser und bis zu einem gewissen Grad auch Schadstoffe. Und sie schützen die Korallenriffe vor Einlagerungen mit Sedimenten. Der Kanal wird immer enger. Paddeln ist schwierig. Bill packt eine der typischen Luftwurzeln der Mangroven und zieht sich vorwärts.
Die Schönheit eines Mangrovenwaldes ist überwältigend. Wie die Wurzeln um uns herum wachsen, kreuz und quer. Die verschiedenen Grüntöne der Blätter, wie sich das Sonnenlicht bricht. Immer wieder toll hier drin.
just beauty to be within.
Wir biegen in einen Seitenkanal ab, dann in noch einen und einen weiteren. Dichtes Grün umschließt uns. Ich habe komplett die Orientierung verloren.
Kind of like a puzzle, a jigsaw puzzle.
Wie ein Puzzle, nicht wahr? Oder die visuelle Entsprechung einer Fibonacci-Folge.
Fibonacci-Sequence?
Kein schlechter Vergleich. Die Fibonacci-Folge ist eine unendliche Reihe von Zahlen. Auf den ersten Blick werden sie willkürlich aneinandergefügt. Aber sie haben eine Ordnung. Jede Zahl ist die Summe der beiden davor. Nach 2 Stunden in den Mangroven muss ich mich sputen, um noch im Hellen in Key West anzukommen. Auf dem Weg die immer gleichen Bilder. Marinas, in denen weiße Yachten ankern, Strände, einer schöner als der andere, das Meer gesprenkelt mit grünen Inseln. Hier lässt es sich aushalten. Schließlich Key West, der größte Ort auf den Keys. 26.000 Einwohner, 60.000 Hotelbetten, ein internationaler Flughafen. Ich rolle vorbei an bunten Häusern mit den typischen Veranden an den Vorderseiten. Eins ist mintgrün, das daneben quittengelb, die beiden gegenüber altrosafarben und babyblau. Schließlich die Duval Street, das Zentrum Key Wests. Hier reihen sich Boutiquen an Souvenirläden, an Bars. In einer der Bars in Sloppy Joe's trinke ich einen Daiquiri, weißen Rum mit Zitronensaft und Zuckersirup. An den Wänden Fotos von Ernest Hemingway. Der Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger hat in den 1930er Jahren ein paar Blöcke weiter in einem für damalige Verhältnisse feudalen Haus gelebt. Sloppy Joe's war Hemingways Lieblingskneipe, der Daiquiri sein bevorzugter Cocktail. Zu Hemingways Zeiten war Key West ein bizarrer Außenposten der Zivilisation. Mehr Kuba als die USA, voller Schmuggler und Tunichtgute. Von Sloppy Joe's bis zur Boje mit der Aufschrift Southernmost Point of the Continental USA sind es nur wenige Straßenblöcke. Vor der Boje eine Menschenschlange. Anstehen für ein Foto am südlichsten Punkt des amerikanischen Festlandes. Dabei ist das gleich doppelt falsch. Denn erstens liegt die Militäranlage direkt daneben, noch weiter südlich. Und Festland ist Key West nicht. Das kann ich bezeugen am Ende meiner Radtour über die Keys, über mehr als 200 Kilometer und 42 Brücken.
Tom Noga hat uns die Florida Keys näher gebracht. Immerhin gibt uns das ein bisschen Sommergefühle. Und die habe ich hier im grauen, verregneten Köln sehr, sehr nötig.